Ja, herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Freiburg Digital Gestalten. Mit mir am Start ist natürlich wieder die herzliche, liebende, allwissende Solveig.
Hallo.
Das war's. Hallo. Ein bisschen emotionaler bitte. Hallo.
Hello.
Perfekt. So habe ich es mir vorgestellt. Und wir haben einen Gast aus Österreich da oder aus dem Internet. Und zwar hat unser Gast was ganz Besonderes neulich vorgestellt. Bei einem Beitrag von Netzpolitik.org hat er über die Idee gesprochen von Kulturtube. Und wer unser Gast ist und die Idee, was dahinter steckt, die wollen wir heute mal genauer uns anschauen. Aber zuerst stellt sich der Leo vielleicht am besten selbst mal kurz vor.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Leonard Dobusch. Ich bin ja Österreicher, das hört man nach den ersten zwei, drei Sätzen. Habe allerdings immer noch die meiste Zeit meines Berufslebens eigentlich in Deutschland verbracht, war 10 Jahre lang vor allem an der Freien Uni Berlin, habe dort mit Hilfe der Deutschen Forschungsförderungsgesellschaft promoviert und bin quasi erst seit jetzt gut vier Jahren wieder zurück in Österreich, habe eine Professur in Innsbruck für Organisationstheorie und wohne aber in Wien, also jetzt bin ich gerade im Wiener Homeoffice zugeschaltet, was ein Glück ist, weil Innsbruck ja ein total Quarantäne und in Wien ist jetzt nur Ausgangsbeschränkung, wie es ja in Deutschland auch schon ist, wo drüber gestritten wird, ob man jetzt zu dritt in den Park darf oder ob die Parks zu sein sollen. Aber warum wir, glaube ich, heute reden, hat mit Corona eigentlich nur nichts zu tun, aber eigentlich hat das mit meinem Legacy-Engagement in Deutschland zu tun. Kurz bevor ich nach Österreich zurückgekehrt bin, wurde ich in den ZDF-Fernsehrat berufen für den Bereich Internet. Also das steht wirklich so im Gesetz, der ZDF-Fernsehrat musste neu aufgestellt werden, weil er zu staatsnah war und man hat dann verschiedene gesellschaftliche Bereiche neu reingenommen. Und unter anderem steht da drinnen, für den Bereich Internet nominiert das Land Berlin einen Vertreter, die haben das an 4 Vereine weitergegeben, unter anderem den Chaos Computer Club oder die 64. Und die 4 Vereine mussten sich auf eine Person einigen. Und ich habe nur gefragt, na gut, also geht das überhaupt an Österreicher reinzunehmen? Die haben gesagt, wissen wir auch nicht. Im Nachhinein, finde ich, war das aber eigentlich ein Glücksfall, also nicht nur für mich, glaube ich, aber weil natürlich ich jetzt eigentlich ausschließlich, ich habe nicht mal einen Fernseher, ja. Also ich konsumiere aber ZDF-Inhalte, ich konsumiere sie ausschließlich über die Mediathek und das ist ja das, was mich als Vertreter des Bereichs Internets primär interessieren sollte und ich kann dann auch mit sehr viel Praxiserfahrung was so Themen wie Geoblocking, also das, wenn man quasi im nahen Ausland, also über der Grenze nach Tirol ist, dann, was man dann schon alles nicht mehr mitbekommt, weil es quasi weggeblockt wird. Und das ist ja auch durchaus für deutsche Urlaube in Österreich vielleicht relevant und solche Themen. Also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, glaube ich. Und was ich dort halt mache, sind vor allem, dass ich mich bemühe darum, ja, so gut man das in so einem Aufsichtsgremium als einer von 60 Mitgliedern im Fernsehrat machen kann, ja, ein bisschen Impulsgeber zu sein, Antreiber zu sein, was Digitalisierungsbemühungen betrifft, weil ich glaube, es braucht einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch im digitalen Zeitalter und das ist aber nicht selbstverständlich, dass es den gibt. Und wenn wir den jetzt nicht umbauen, sodass er dort auch funktioniert, dann wird es ihn zwar in 20 Jahren vielleicht noch geben, aber wird so ähnlich nischenrelevant sein wie in den USA. Das fände ich nicht gut. Und dann im Speziellen geht es mir um so Themen wie ja, mehr Nutzerbeteiligung, Nutzerinnenbeteiligung, mehr freieren Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten, quasi Kooperationen mit anderen gemeinnützigen Plattformen, anderen gemeinnützigen Angeboten, eben im Kulturbereich, aber auch zum Beispiel im Internetbereich, wie zum Beispiel eines meiner Hauptthemen, wieso findet der Öffentlich-Rechtliche eigentlich nicht viel mehr auch in der Wikipedia statt?
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass wir uns nicht nur wegen Corona hier treffen, aber auch, und zwar in dem Beitrag, den du geschrieben hast, den wir auch hier verlinken werden, den jeder unbedingt lesen sollte. Da hast du erwähnt, dass jetzt gerade ganz viel gestreamt wird und ganz viele aus dem kulturellen Bereich eigentlich jetzt ins Netz gehen und auf so Plattformen wie YouTube und oder andere Streaming-Plattformen und eigentlich das Öffentlich-Rechtliche da vielleicht auch etwas bieten sollte oder könnte. Und da hast du die Situation so ein bisschen umschrieben und vielleicht kannst du jetzt mal für die, die den Artikel noch nicht gelesen haben, nochmal so umreißen, worum geht es in deiner Idee eigentlich?
Ja, also die Idee ist eigentlich die, dass es eigentlich, man muss immer aufpassen, ja, dass man angesichts dieser eher bedrückenden Gesamtsituation nicht da irgendwie zu sehr betont, was vielleicht sogar an Positiven mit dieser Krise verbunden ist. Also ich will das durchaus sagen, jetzt eingedenk dessen, dass hier Leute sterben, teilweise unnötig sterben und dass das echt ja, wir wissen noch gar nicht, was das alles für Spätwirkungen haben wird aufgrund der Wirtschaftskrise, in die wir gerade reinschlittern. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch, wie immer, Dinge, die eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht sind. Und das Spannende an dieser Corona-Krise ist ja, dass sie derzeit die ganze Welt trifft und dass eigentlich auf einmal alle von einem Tag auf dem anderen, wenn sie vor allem auch im Kulturbereich, ja, sie können keine Auftritte mehr haben, man kann irgendwie alles, das ganze Business as usual, das ist quasi on hold, das gibt's nicht mehr. Und auch deshalb ist Zeit, aber vielleicht auch Not gerade, die quasi dazu führt, dass man Digitalprojekte, die man vielleicht gar nicht machen wollte oder die man immer auf die lange Bank geschoben hat, für die halt nie Zeit war, weil immer anderes wichtiger war, dass das jetzt auf einmal passiert. Und was der Vorteil ist, dass das alle gleich, mehr oder weniger gleich betrifft, sage ich mal. Natürlich gibt es ein paar, die sind besser aufgestellt für sowas, aber ich würde sagen, zugespitzt würde ich sagen, alle wissen, dass alle improvisieren. Das heißt auch, es ist okay, mal nicht die beste Sound- und Bildqualität zu haben. Und es ist auch okay, wenn man 3 Anläufe braucht, bis die Verbindung steht und der Stream ein bisschen ruckelt. Ist okay. Ja? Aber man sammelt, glaube ich, wertvolle Erfahrungen. Und es ist eigentlich unglaublich, dass gerade im Kulturbereich, aber auch, ich sage auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Breitensport, Fitness at Home, aber vor allem im Kulturbereich, ganz viele Leute innerhalb von kürzester Zeit irgendwelche Streaming-Digitalangebote da gerade hochgezogen haben. Ja. Und das ist eigentlich mal toll. Und das finde ich super und da gibt es eine Lernkurve, die werden, und ich glaube, es wird nicht alles wieder weg sein, sollten wir uns einer Normalität wieder annähern. Aber wenn man sich anschaut, wie das Ganze technisch aufgesetzt ist, ja, dann sieht man, die bedienen sich fast alle den klassischen großen kommerziellen Plattformen, liefern sich und ihre Inhalte auch deren Nutzungsbedingungen aus, deren Datenschutzversäumnissen oder auch nicht. Also das ist, wir machen das gerade via Zoom, ich habe damit kein Problem, aber ich finde nur, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass die Öffentlich-Rechtlichen realistischerweise überhaupt nur versuchen sollten, sowas wie YouTube oder Facebook zu ersetzen. Ich finde auch Facebook und YouTube nicht böse. Ja, das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, öffentlich-rechtlicher Auftrag ist eben, eine Alternative zu bieten zu den kommerziellen Medien, die es da draußen gibt. Und ich denke mir, was könnte mehr oder dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprechen als auch regional angebunden, und die ARD-Anstalten sind alle regionale Anstalten, und auch der ZDF hat Regionalbüros, dass man hier sagt, wir helfen diesen auch kleinen Einrichtungen, auch individuellen Künstlerinnen und Künstlern, ihre Inhalte in einem Umfeld quasi ins Internet zu bringen, das eigentlich auch wünschenswert ist, das angenehm ist, das eben vielleicht nicht von rein Profit- und klickgetriebenen YouTube-Algorithmen dominiert ist, sondern wer das haben will, soll es machen. Wirklich, no judging, ja, aber wer das nicht haben will, der hat derzeit eigentlich keine Option. Der kann es auf, der hat selber gar nicht die technische Infrastruktur, das seriös zu streamen. Und ich finde es auch, das ist auch zu viel verlangt. Die müssen jetzt mal schauen, dass sie eine Aufzeichnung hinkriegen, dass sie überhaupt das Ganze neu konzipieren und so weiter. Wenn die dann auch noch sich überlegen müssen, okay, wie setze ich einen Streaming-Server auf? Und wie schaffe ich das, wenn ich in die Knie geht, wenn das auf einmal ein Erfolg wird? Ja? Das ist doch viel zu viel für ein kleines Provinztheater, für die individuelle Pianistin, für den einzelnen Poetry Slammer. Das sind alles Leute, die brauchen Unterstützung. Und derzeit kriegen sie die eigentlich bei YouTube und bei Facebook und bei Vimeo. Aber aber es gibt kein Angebot, ja, von den Öffentlich-Rechtlichen, würde ich. Es gibt, ich kann dann vielleicht noch ein bisschen von den ersten Reaktionen auf meinen Beitrag erzählen aus den Öffentlich-Rechtlichen. Dabei komme ich natürlich.
Sehr gerne.
Da kann ich natürlich auch gleich Post. Ja, bekomme ich gleich Post. So aus Umfeld von ZDF und Arte. Ja, ich habe eh gesagt, Arte macht ja sogar was. Ja? Also Arte hat ja zum Beispiel United We Stream. Ja? Also eigentlich war das so eine Idee, die Berliner Clubs haben gesagt, wir sterben, wenn wir keine Einnahmen mehr haben, also machen wir Solidarity Fundraising und streamen. Und Arte hat das irgendwie, oder einer bei Arte hat das erkannt und hat gesagt, hey, lasst uns die unterstützen. Und die featuren das. Und das ist super. Ja? Aber sozusagen, wenn da nicht wer bei Arte auf die Idee kommt, das zu fördern zu wollen, ja, dann sind die nur auf YouTube und Facebook angewiesen. Ja? Und
also ich glaube, da waren vorher die Schnittstellen auch einfach schon da. Also die waren schon im Kontakt, die Berliner Clubs, mit Arte zusammen. Und deshalb war die Idee natürlich auch nicht so fern, auf sowas zu kommen und so eine Plattform ins Leben zu rufen. Ich würde gerne nochmal nicht nur die Dimension reingeben, dass die das technisch ja gar nicht können, die Kultureinrichtungen, oder nicht alle dazu bereit sind. Natürlich ein ZKM in Karlsruhe ist dazu in der Lage, das zu machen. Ja? Dann der Peter Weibel ist auch stark dafür und sagt, dass es schon lange überfällig ist, dass wir da hinkommen, mehr digital zu machen. Aber inwiefern hat das auch finanzielle positive Effekte auf die Kultureinrichtungen? Das würde ich da jetzt gerne auch nochmal mit reinbringen und diskutieren.
Ja, also ich meine, es gibt zwei Aspekte. Ich meine, das eine, was kostet es, das bereitzustellen? Ja? Also das ist mal die reine Kostenseite. Und da würde ich einfach sagen, man ist angewiesen auf Infrastrukturunterstützung. Ich finde es ehrlich gesagt auch, wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ja? Mhm. Ich finde überhaupt nicht gut, wenn jede Kultureinrichtung jetzt auch noch Streaming-Server betreibt. Ist doch bescheuert. Die sagen doch was, die sollen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Zu den Kernaufgaben würde ich sagen, zählt heute aber auch Digitalangebote zu haben. Das gehört, finde ich, dazu. Ja? Mhm. Aber ich finde, es gehört nicht dazu, dass man den Streaming-Server selber aufsetzt, betreibt, wartet, updatet und so weiter. Ja? Ich finde, das ist nicht Kernaufgabe. Dafür gibt es andere, die machen das professionell, die können das besser. Dafür kämen zum Beispiel freie Medien oder zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien in Frage, die das quasi liefern können sollten. Und dann natürlich bedeutet das auch eine finanzielle Entlastung. Umgekehrt ist natürlich die Frage, ja, kann das dabei helfen, dass man, ich würde mal so sagen, ich glaube, wenn das so die mega große Einnahmequelle wäre, dann hätten wir es schon früher gesehen. Ja, ich glaube, man muss da eher auf Unbegrenzabilität setzen. Ja, das ist eine Unbegrenzabilität. Ja, und natürlich sagen auch, und das ist halt in der Kulturindustrie immer so, die schon am meisten haben, die bekommen noch am meisten. Also die sowieso schon Stars sind, die jetzt auch nicht am Hungertuch nagen, wenn die jetzt noch irgendwie ein Twitter-Konzert geben, dann haben die natürlich die mega Aufmerksamkeit. Ja, also ich glaube, da braucht man sich nicht
vormachen. Wen meinst du da?
Ich habe keine Ahnung. Auch
nicht. Ich merke schon, die nächste Post kommt.
Nee, ist auch okay. Wie gesagt, das ist ja analog digital, das ist halt so. Wir haben eine Superstar-Dynamik, wer hat, dem wird noch mehr gegeben, als er jemals in seinem Leben brauchen kann. Und die anderen, die nichts haben, die kriegen auch ganz wenig. Also das ist in der Kulturindustrie und der Kulturbranche noch härter als in allen anderen Branchen, ja, glaube ich. Aber deshalb glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie der Stein der Weisen ist und nur weil die jetzt da irgendwas streamen, auf einmal diese kleinen Theater und die kleinen Museen, deshalb auf einmal schwimmen die in der Kohle. Mhm. Und noch weniger auch für irgendwelche einzelnen Kunst- und Kulturschaffenden. Was ich aber schon glaube, ist, dass es zumindest für Einzelne schon was bringen kann. Und für Einzelne, damit meine ich jetzt nicht nur für ein, zwei, sondern schon auch in ihren Szenen, dass man hier einfach sowas, ich sag mal, Kundenbindung betreibt und dass man auch vielleicht eine Community vergrößert, die ich auch, wenn Corona vorbei ist, dann vielleicht mal für ein Crowdfunding einsetzen kann oder die auf den Geschmack gekommen sind. Also das auch als ein quasi Überbrückungs- und Marketinginstrument zu nutzen, wie sie auch andere immer schon genutzt haben, aber eben eine kleine Minderheit. Und das glaube ich, es gibt viele Dinge draußen, die geil sind, die wir gar nicht kennen, weil die Leute einfach nicht auf irgendwelchen digitalen Kanälen unterwegs waren und viele Leute das nicht mitbekommen.
Ich denke aber auch, dass gerade wenn du über solche Sachen sprichst, ist es wichtig, dass die Kultureinrichtungen anfangen, Dinge zusammenzudenken und zu kollaborieren. Meinst du, die deutsche Kulturszene ist dazu bereit, das zu tun? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also solche Vernetzungsgeschichten sind ja immer, es kommt immer darauf an. Ich meine, United for Stream als Beispiel, das wir schon hatten, da haben sich ja diese Clubs, die eigentlich in einem Wettbewerb zueinander stehen, zusammengetan. Und damit, also ich finde, also offensichtlich ist das schon möglich. Jetzt haben die aber diese Clubszene, Clubkultur, die wissen, und das gilt in anderen Bereichen auch, dass eben da schon eigentlich alle profitieren können, wenn das quasi so ein Label ist und da mehr Leute hinkommen. Die Leute gehen ja dann in zwei, drei Clubs, vielleicht sogar. Also ich glaube, das kann schon funktionieren. Und es gibt ja auch schon so Initiativen, wo Kultureinrichtungen von verschiedener Herkunft zusammenkommen. Also für mich fällt da ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sowas wie Coding Da Vinci, das sind so Kultur-Hackathons, wo quasi, die gibt es ja schon seit Jahren. Die Open Knowledge Foundation macht das, glaube ich, in Deutschland federführend, gemeinsam aber auch mit Wikimedia oder so. Und die laden da ja, machen das dezentral, auch gehen in die Regionen und machen dann vor Ort mit den Kultureinrichtungen quasi Projektarbeit, wie kriegen wir und was macht überhaupt Sinn, ins Netz zu kriegen und wie kriegen wir das hin. Ne? Und ich glaube schon, dass da noch mehr Kooperation geht und in diesem Gallery, Libraries, Archives, Museums Bereich habe ich das Gefühl, ist das sogar nicht so unverbreitet. Ja? Also schon alleine von Infrastruktur, aber auch von Metadatenstandards, dass man sich da zusammentut, dass das auch leichter gefunden werden kann, leichter aggregierbar. Ich weiß, das ist bei manchen zwar ein böses Wort, aber ich glaube, im Netz macht das schon Sinn, dass das irgendwie hier reinfällt. Aber ich würde trotzdem sagen, auch da wieder würde ich zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht sehen, dass die hier in Vorleistung treten und eben als Katalysator wirken. Ja, dass die einfach sagen, schaut Leute, wenn ihr und ich merke es auch in meinem persönlichen Umfeld, wo jetzt auf einmal im Bildungsbereich auch Leute auf einmal anfangen, irgendwelche Webinarangebote zu machen. Und die haben die ersten ein, zwei Wochen jetzt damit verbracht, Angebote zu vergleichen, sich mit Datenschutzbeauftragten zu streiten, was jetzt, ob jetzt Zoom okay ist oder GoToMeeting oder Jitsi und bei welcher Größenordnung Jitsi funktioniert und überhaupt. Und das ist halt, weil natürlich, dass sich Fragen stellen und in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung. Und dann ist doch besser, es gibt ein Angebot, wo man sagt, schaut, das können wir euch bieten. Ja, so wie, und deshalb habe ich auch ganz bewusst Kulturtube genannt. Und da vielleicht trotzdem noch mal kurz zu den Rückmeldungen, die ich bekam. Ja. Also weil die waren so halbböse. Also ich war, glaube ich, gut, dass ich United We Stream erwähnt habe als Beispiel, weil ich habe geschrieben, es ist nicht so, dass nichts passiert. Aber mein Argument ist, das ist alles Einzelfall. Da macht man sich mit konkreten Partnern, mit denen man schon länger kooperiert oder so, macht man Dinge aus. Gut, super, ja. Aber was YouTube ausmacht, ist die Skalierbarkeit, dass da auf einmal ganz kleine Einrichtungen auch was machen können, Einzelpersonen was machen können. Es wird sich nie skalieren für einen Öffentlich-Rechtlichen, wenn man nicht entwickelt Standardabläufe, Standardprozeduren, Metadatenstandards, ja. Upload-Tools, ja. Das skaliert in einem ganz anderen Ausmaß, da können auf einmal viel mehr Leute mitmachen. Das ist, ich würde auch sagen, emanzipatorischer. Natürlich. Ich brauche dann mehr Moderation, ich brauche mehr Kuratierung, ich brauche andere und neue Algorithmen. Das stimmt alles. Ja. Ich will das nicht trivialisieren, dass da kein Aufwand damit verbunden ist. Aber ich würde sagen, das ist Kernaufgabe eines digitalen öffentlich-rechtlichen Angebots, die für die Gebühren- und Beitragszahlenden da auch quasi die auch zu ermächtigen und sie nicht nur zu bespaßen.
Aber es ist, glaube ich, tatsächlich der zentrale Ansatz, den ich ja eigentlich in allen Bereichen, wirklich allen Bereichen übergreifend sehe, dass man eigentlich immer aus der Perspektive die ganzen Sachen denkt, ich biete etwas an, ich generiere ein Angebot und denke immer an den Endkunden oder den User. Und gar nicht so, dass man sagt, der User ist Teil dessen. Das heißt, er gestaltet das mit. Das ist ja das, was jetzt Facebook oder YouTube und ganze Sachen ja ausmacht und Social Media ausmacht, dass die eigentlich eine Plattform bekommen, die selber Gruppen öffnen, Kanäle öffnen und damit eben kreativ arbeiten. Und das ist etwas, was ich tatsächlich also in keinem, also keinem Bereich so sehe und kenne, weil es aber von Entscheiderebene einfach so nicht gedacht wird. Weil man immer irgendwie glaubt, ich müsste irgendwie was liefern oder es war einfach lange Zeit auch so. Deswegen ist die Frage für mich, wie man jetzt eventuell diesen Transformationsprozess, das heißt, diese Perspektive aufzuzeigen, welche Richtung man denken müsste, wie könnte sowas am erfolgreichsten gelingen?
Ja, und ich glaube, es hat schon mit Angst und Ängsten vor auch dem Kontrollverlust zu tun. Also man merkt halt schon, dass diese Plattformen, wo das möglich ist, ja, man merkt auch Facebook tut sich schwer mit Verschwörungstheorien und mit Desinformation und YouTube und so. Das ist ja nicht so, als wäre das kein Problem. Ja? Zwei Dinge sind, muss man, finde ich, berücksichtigen. Das erste ist, dass natürlich ihre Algorithmen solchen Dingen Vorschub leisten, weil wenn ich vor allem Clickbait mache und wenn ich einfach dumme Algorithmen habe, die nur quasi die Anzahl der Likes und Abrufe quasi optimieren, ja, dann pushe ich halt den größten Bullshit, wenn es drauf ankommt. Ja? Und das wird natürlich, das kann ein Öffentlich-Rechtlicher nicht tun, das soll ein Öffentlich-Rechtlicher nicht tun. Aber zu sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das quasi anders löse, dass ich deshalb gleich gar nicht probiere.
Gar nicht machen.
Das ist, glaube ich, das ist ein Fehler. Ich meine, das ist wirklich Diskussion. Im Fernsehrat diskutieren wir da gerade sehr heftig drüber. Auch im Zuge der Neuen. Jetzt dürfen ja die Öffentlich-Rechtlichen das erst machen. Das dürfen sie erst seit einem Jahr. Vorher durften sie ja gar keine reinen Online-Angebote bauen. Und ich glaube, es wird noch länger dauern, bis da, weil das wirklich ein Kulturangebot ist. Also noch einen Punkt, dass dieser Rückmeldung, die ich da aus dem AT-Umfeld bekommen habe, war so quasi, also erstens, ja nett, dass ich United We Stream erwähne, aber sie haben noch 5 andere Angebote, die ich nicht erwähne. So, ich habe mein Beitrag war nicht der Versuch, hier ein umfassendes ein Programm hier zu liefern, ja, sondern exemplarisch zu zeigen, es gibt was und es gibt, aber es ist halt nicht das, wo wir hin müssen. Und das Zweite war halt so, ja, und wir machen auch viel und wir machen total viel und ich bestreite gar nicht, im Gegenteil, die machen alle total viel. Aber ganz offen wird es nie werden. So, also quasi so YouTube-mäßig. Das kommt nicht. Und sag, schauen wir mal. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man wirklich im Netz relevant bleiben will, dann muss man sich mehr öffnen. Öffnen gegenüber anderen Kooperationspartnern und Partnerinnen und öffnen gegenüber Publikum. Das wird nicht anders gehen.
Ja. Bitte. Aber ja, das ist auch irgendwie typisch deutsch, in diesen Rechtfertigungsmodus dann zu kommen. Aber wir haben doch schon viel, aber wirklich diesen Schritt auch zu gehen, das abzugeben an den User und dann wirklich selbst kuratieren zu lassen, das ist echt nochmal schwierig und was noch kommt.
Als Österreicher bin ich natürlich sofort dabei, das als typisch deutsch zu klassifizieren. aber als Organisationsforscher würde ich sagen, nein, ich glaube, es ist eher ein typisches Muster von großen Organisationen, dass man einfach etablierte Routinen hat, die auch überhaupt erlauben, gewisse Dinge im großen Stil zu liefern. Es ist nicht so, dass die sinnlos sind. Ja? Und da dann quasi an einer Stelle was zu ändern, funktioniert meistens nicht, weil da eben 10 andere Dinge dranhängen, dass man vielleicht von außen gar nicht sieht. Ja? Und das heißt, ich bin deshalb auch ein Freund, man muss manche Dinge lieber auf die grüne Wiese Neues aufbauen, ja? weil man diese ganzen Abhängigkeiten, sonst müsste man immer nicht eine Routine, sondern 10 auf einmal ändern. Und das ist schwierig. Ja? Oder es braucht eine Pandemie, dass das passiert. Also
Das wäre genau der Punkt. Wir haben ja bei unseren Folgen immer auch so einen Ausblick in die Zukunft. Das heißt, wo siehst du dann die Idee, das Unternehmen oder was auch immer in 5 oder 10 oder 20 Jahren? Und jetzt ist tatsächlich auch die Frage, die ich auch dir stellen wollen. Man weiß, dass Verwaltungen oder jetzt auch diese Strukturen, die wir jetzt auch beim ZDF und Öffentlich-Rechtlichen an sich im Prinzip auch kennen, dass es eher Strukturen sind, die jetzt nicht günstig sind für Transformationsprozesse, sagen wir es mal so. Und jetzt ist auch so, dass, ich kenne es ja aus der Schule, aus dem Bildungsbereich, die Bereiche, die eigentlich von der Wirtschaft abgekoppelt sind und die dieses, ich kann den Karren nicht an die Wand fahren wirtschaftlich, die haben am wenigsten noch diesen Druck oder spüren ihn am wenigsten oder weisen ihn von sich am besten, erfolgreich, ich weiß es nicht, dass sie irgendwas machen müssen. Das heißt, siehst du denn eine Chance und fällt ja, wie dass man diesen Transformationsprozess auch bei Öffentlich-Rechtlichen in die Richtung noch begünstigen könnte, dass sowas wie die Kulturtube, was du vorgeschlagen hast, vielleicht in 10 oder 20 Jahren Realität wird?
Also erstens würde ich, ich glaube gar nicht, dass es nur jetzt mit dem Markt als quasi Peitsche zu tun hat, ob jetzt da Organisationen was machen. Also es gibt mehrere Arten. Ein Markt kann Druck ausüben, aber da weiß man oft auch gar nicht, in welche Richtung, und das sagt, okay, ich habe ein Problem, aber das sagt man auch nicht, wie ich es löse. Ja? Also, und natürlich kann ich dann sagen, okay, Digitalisierung ist on vogue, also haue ich Digitalisierung aufs Problem. Vielleicht ist das Problem auch ganz ein anderes. Also da wäre ich schon mal vorsichtig. Und ich würde auch sagen, es gibt dann auch politischen Druck, und es ist ja nicht so, dass quasi die Öffentlich-Rechtlichen, die mich da rausgesetzt werden, und die sind sowieso in einer Twitter-Rolle, weil die müssen natürlich ihre quasi Rundfunk Gebühren und Beiträge schon auch rechtfertigen mit einer relevanten Reichweite. Das gelingt ihnen derzeit noch ganz gut. Aber wenn sie, die kriegen selber Panik, wenn sie sich anschauen, wie die Abrufzahlen bei den unter 25-Jährigen ausschauen und bei den unter 35-Jährigen, da rasseln die in den Keller, die schauen nicht mehr linear fern. Und das heißt, die spüren da schon auch einen Marktdruck, wenn man so will, obwohl sie jetzt nicht marktfinanziert sind, aber die Legitimation, die bröselt natürlich schon, wenn du nicht mehr quasi da wirklich relevante Reichweiten erzielst. Ich meine, machen sie eh noch, und linear ist eh noch 10 Jahre lang sicher das dominante Verbreitungsweg. Aber ich sage, in 10 Jahren sieht die Welt dann schon anders aus. Und man muss jetzt die Weichen stellen. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist ja, das merkt man ja, man hat eine Lernkurve natürlich auch bei YouTube und bei digitalen Angeboten, weil die eben ganz anders funktionieren. Und wenn ich jetzt da 10 Jahre schlafe, dann kann ich die nicht von heute auf morgen loslegen und starten. Man merkt ja, ein YouTube-Channel, der 2-3 Jahre läuft, hat mehr als die Hälfte, selbst beim öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk. Und das macht mich jetzt auch optimistisch. Ich bin ja fälschlicherweise nicht mehr so vielleicht wie früher, aber immer noch ein bisschen zuversichtlich in mancher Hinsicht. Und bei Funk, das öffentlich-rechtliche Jugendangebot, das quasi gestartet wurde, das keinen Sender im Hintergrund hat, die produzieren nur für YouTube, wenn man so will. Das hat inzwischen eine Reichweite in der Zielgruppe und eine Bekanntheit von über 60%. Die experimentieren extrem viel. Aber selbst da ist es so, die gibt es jetzt seit über 2 Jahren. Und mehr als die Hälfte der Abrufe, und die haben über 1 Milliarde Abrufe inzwischen, glaube ich, und mehr als die Hälfte der Abrufe stammen von Videos, die älter sind als ein Jahr. Also quasi, man merkt da quasi, der Backkatalog, den man sich da aufbaut, dass der extrem wertvoll ist. Ja? Ja. Und deshalb ist wichtig, heute jetzt da loszulegen und anzufangen. Also ich glaube, so ein Kulturtube werden wir nicht sofort kriegen, aber es gibt zum Beispiel das ganz aktuell, hat wahrscheinlich noch keiner mitbekriegt, weil es keinen interessiert, aber ich glaube, es ist ganz... Aus Perspektive kann man da viel mit machen. ARD und ZDF haben jetzt ein gemeinsames Login. Wenn ich also in der ARD-Mediathek eingeloggt bin, bin ich automatisch in der ZDF-Mediathek eingeloggt. Das ist ein Quantensprung. Das ist ein, was das bedeutet.
Seit einem Monat oder sowas, oder? Was
war das? Ende diesen Monats, also geht jetzt erst los. Ja, das ist deshalb auch super, weil wenn ich mal irgendwelche User-Generated Angebote haben will, dann ist natürlich der Login die Grundvoraussetzung. Und dass das anstaltsübergreifend funktioniert, das ist super. Und und das finde ich ist eine, also man merkt, es geht schon was. Und was auch noch ein Vorteil dieser großen Anstalten ist, wenn die mal in Bewegung kommen und wenn da mal von der Führungsebene gesagt wird, jetzt machen wir aber, dann ist das auch so ein Juggernaut, der quasi losfährt und den man kaum mehr stoppen kann. Ich will jetzt nicht zu optimistisch klingen. Ja? Also es ist noch steiniger Weg. Ja? Und, aber ich würde sagen, Funk zeigt, dass es nicht chancenlos ist. Also es ist nicht so, nur weil quasi die Öffentlich-Rechtlichen derzeit von den 60-plus-Leuten vor allem gesehen werden, dass das quasi so sein muss und dass es auch keine Chance und keinen Bedarf gibt für jüngere Angebote. Und ich glaube, nutzergenerierte Angebote wären dann ein wichtiger Baustein. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich finde auch schade, wenn man dieses Kulturangebot, das derzeit gibt, wenn man das nur mit so etablierten Einrichtungen oder selbst etablierten Clubs macht, für mich ist das eigentlich auch ein elitärer Kulturbegriff, der zum Öffentlich-Rechtlichen nicht wirklich passt.
Ja.
Ich finde es schon okay, dass das auch stattfindet. Es gibt so viel mehr und gerade im Digitalen. Es gibt so coole digitale Alltagskultur, neue digitale Volkskultur, die viel zu wenig Raum kriegt im öffentlich-rechtlichen Öffentlichkeiten. Und das finde ich schade. Mhm. Auch dafür wäre das einfach wichtig, wenn man Kulturtube eben bewusst als auch anders versteht. Das ist was anderes als Dreisat Kulturzeit.
Mhm. Voll.
Ja. Na gut.
Ja, sag.
Nee, das ist Spaß mit meinem hoffnungsschwangeren Plädoyer für eine Öffnung der Öffentlich-Rechtlichen.
Nee, man hat aber auch schon gemerkt, dass die Post wirkt. Ne? Also das war gut, dass wir geschrieben haben. Du hast schon jetzt deutlich positiver gesprochen. Nee. Also, sorry, hast du noch eine abschließende Frage?
Fragen sind bei mir alle geklärt. Also das gerade dieser letzte Punkt war eben nochmal super wichtig, weil ich einfach, da würde auch so viel Generationsvermittlung stattfinden, wenn man auch anderes Angebot dort finden könnte und eben nicht nur die Hochkultur, die dann samstagabends 19 Uhr auf Arte oder so läuft, ja, oder in der Kulturzeit täglich. Das heißt, da geht uns eigentlich so viel durch die Lappen und das würde mich freuen, wenn man auch von Sachen mitbekommt, die man normalerweise nicht mitbekommt, wenn man langsam älter wird.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass du jetzt mit all dem, was du gesagt hast, nochmal also viele Einblicke und Ausblicke im Bereich Digitaltransformation und Kultur gegeben hast. Es waren sehr viele spannende Gedanken da. Ich hoffe, du kriegst nur positive Post nach dem Beitrag, den wir ausstrahlen hier.
Und irgendwelche Post ist schon toll.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ein Mail, oder? Oder kriegst du wirklich auch Post? Also waren die Sachen jetzt, die wie Brief kamen? Nee,
Mails.
Okay.
Also ein Brief, die liegen derzeit in der Poststelle der Uni Innsbruck in Quarantäne. Also da kommt keiner hin. Ihr könnt mir schreiben, ich werde es nicht lesen.
Perfekt. Also dir vielen Dank vor allem für deine wertvolle Zeit, die du genommen hast, um mit uns dir auszutauschen. Und dann wünsche mir gesunde Grüße und sonnige Grüße vor allem aus Freiburg. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder im Real Life wieder. Ja?
Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung und fürs Dabeisein. Ciao.
Tschüss. Danke, Leo. Ciao.